Journal. Guten Abend. Zum Europa-Journal begrüßt Sie Miriam Beller heute mit folgenden Themen. Wir blicken nach Russland, wo die Erinnerung an die Opfer der Terrorherrschaft Stalins von höchster Stelle unterdrückt wird. Wir erfahren außerdem, wie illegale Lebensmittelimporte über Bulgarien in die EU gelangen. Und anlässlich der Fußball-WM hören wir, wie sich die Idee der Nationalmannschaft zunehmend verändert. Zu Beginn der Sendung gehen wir aber nach Brüssel, wo unser Korrespondent Tim Kupal am vergangenen Dienstag Jean-Claude Juncker zum Interview getroffen hat. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident verrät dabei nicht nur, ob er sich vorstellen könnte, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, er spricht auch darüber, wie man seiner Meinung nach mit Donald Trump reden muss.
Jean-Claude Juncker, wir sitzen im 8. Stock des Parlement des EU-Kommissionsgebäudes in Ihrem Büro. Es ist der 7. Juli und das ist deswegen wichtig, weil vergangene Nacht hat Belgien gegen die USA gespielt. Und das
Gott sei Dank.
Haben Sie mitgefiebert?
Ja, aber ich habe geschlafen. Aber ich habe heute Morgen früh sofort Nachrichten mir angeschaut und war sehr zufrieden über das Endergebnis nach all dem Zauber von Trump. Bezüglich der roten Karte, das hat mir gut getan, dass die Belgier so gut gespielt haben.
Stichwort Trump und Zauber. In Ihre Amtszeit fällt der erste große Handelskonflikt mit den USA, ja. 2018. Und Sie haben damals zugesagt, Soja zu kaufen von US-Farmern und Flüssiggas und sind ausgestiegen mit einer Art Waffenstillstand und haben einen Handelskonflikt und neue Zölle verhindert. Eigentlich sind Sie der Trump-Whisperer.
Ich wispere nicht. Mit Trump kann man nicht so verhandeln, wie man das mit anderen kann. Er ist eigentlich an Vertragsbestimmungen wenig interessiert, kennt sich im Detail nicht millimetergenau aus. Man muss ihm mit offenem Visier begegnen, nicht ducken, nicht niederknien. Man muss ihm offen widersprechen, darf nicht versuchen, ihn zu übertölpeln. Er ist nicht dumm, das ist so eine europäische Art zu analysieren. Diese Herangehensweise ist nicht hilfreich und auch nicht zutreffend. Aber wichtig ist, dass man auf gleicher Augenhöhe mit ihm verhandelt.
Sie liefern mir das Stichwort für die nächste Frage. Waren wir zu wenig fordernd bei dem letzten Zolldeal mit den USA?
Das kann man so oder so sehen. Ich glaube, die Kommission hatte damals in Schottland keine wirklich andere Wahl, als dem Deal zuzustimmen. Aber ob ich das so gemacht hätte, frage ich mich immer wieder, weil dieser Deal gibt doch den Eindruck, als ob er ungleichgewichtig wäre. Null Importzölle für die Amerikaner in Europa, 15% für uns in den USA. Das scheint mir nicht den Regeln der Gleichmäßigkeit vollumfänglich zu entsprechen.
Wir haben zwei Kriege vor Europas Haustür, einer im Nahen Osten und ich möchte mit dem in der Ukraine beginnen. Die Europäische Union hat gegen den Aggressor Russland mehr als 20 Sanktionspakete geschnürt. Ist es eigentlich gescheit, dass sich die Europäische Union so klar auf die Seite der Ukraine stellt oder ist es unbedingt notwendig aus Ihrer Sicht?
Das ist eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Dieser Angriffskrieg von Putin in der Ukraine verletzt elementare Regeln der internationalen Rechtsordnung. Insofern tun die Europäer recht daran, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen. Ich sage das wohl wissend, dass wir, um eine europäische Friedensordnung wiederherzustellen, die Bestand hat, die wasserdicht ist, uns mit Russland über zukünftige Wege verständigen müssen. Das ist mit dem Russland von Wladimir Putin ein fast unmögliches Unterfangen, aber wir müssen wissen, Sicherheit in Europa gibt es nur, wenn wir sie gemeinsam mit Russland organisieren und in die Hand nehmen.
EU-Ratspräsident Costa hat vor dem letzten EU-Gipfel für ein bisschen Ärger gesorgt, weil er diplomatische Gesprächskanäle nach Moskau geöffnet hat, anscheinend ohne Absprache mit den europäischen Hauptstädten. War das richtig?
Ob das im Detail geschickt war, ist eine andere Frage. Aber der Versuch, mit den Russen ins Gespräch zu kommen, halte ich eigentlich für nachvollziehbar.
Hätten Sie Lust auf den Job als Vermittler im Ukraine-Krieg?
Europäische Vermittlung im Ukraine-Krieg ist eine schwierige Sache, weil wir stehen ja mit beiden Füßen auf Seite der angegriffenen Ukraine. Obwohl es Sinn machte, dass die Europäische Union einen Platz am Verhandlungstisch hätte. Man kann nur vermitteln, wenn die Staaten, die 27 Staaten der Europäischen Union, genau in dieselbe Richtung sich bewegen würden. Das kann ich zurzeit noch nicht erkennen. Ich habe keine Lust dazu.
In die gleiche Richtung bewegen. Einer war bis jetzt immer der Bremser oder der Blockierer. Das war Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Orban weg, Madja im Amt. Ist Ungarn jetzt wieder glücklich im Schoß der EU-Familie angelangt?
Die Vorstellung, dass Ungarn jetzt unter dem neuen Premierminister sich übereuropäisch benehmen würde, dieser Vorstellung würde ich nicht anhängen wollen, weil das tut keine Regierung. Jede Regierung vertritt nationales Interesse. Aber man kann nationale Interessen auch vertreten, indem man versucht, sie europäisch zu formulieren. Man darf nicht Teilzeiteuropäer sein. Orban war ein Teileuropäer. Was wir brauchen, sind Vollzeiteuropäer.
Jetzt könnte aber Bulgarien das neue Ungarn werden. Sehen Sie da solche Anzeichen?
Punkto Bulgarien manchmal schon. In puncto andere Länder der Europäischen Union manchmal auch. Europa ist eine schwierige Kiste.
Das US-Magazin Forbes hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, als mächtigste Frau Europas bezeichnet. Und jetzt frage ich Sie, weil Sie diesen Job gehabt haben, Sie waren Kommissionspräsident, ist das tatsächlich so, dass ein EU-Kommissionspräsident, eine Präsidentin, vieles im Alleingang entscheidet?
Also Forbes und andere haben auch mich seinerzeit als mächtigsten Mann Europas bezeichnet. Ich habe das ja gemocht, aber ich wusste, dass das nicht stimmt. Ein Kommissionspräsident entscheidet eigentlich sehr wenige Dinge allein. Bevor die Europäische Union eine Entscheidung trifft, braucht er seinen Vorschlag der Europäischen Kommission und die Zustimmung der Regierung. Also diese Vorstellung, der Kommissionspräsident und die Kommissionspräsident wären Alleinherrscher, ist eine irrige Auffassung.
Geht Ihnen die Arbeit als Kommissionspräsident ab?
Nein, und ich habe auch keine Entzugserscheinungen.
Gar nicht? Nie?
Doch, aber nicht wirklich.
Jean-Claude Juncker, Sie haben einmal Europa als die große Liebe Ihres Lebens bezeichnet.
Nein, als die große Affäre, meinst du?
Wie ist denn der Beziehungsstatus momentan? Fix zusammen oder kompliziert?
Es gibt in jeder Liebe enttäuschende Momente. Ist eine schattierte Lebensbeziehung geworden. Das hat sowohl mit mir zu tun, als auch mit meiner großen Liebe.
Ihr Europa hat sich ja verändert. Unter Ihrer Präsidentschaft haben wir die Flüchtlingskrise miterlebt. Ja. Mehr als 10 Jahre danach gibt es eine Rückführungsverordnung, die Abschiebezentren außerhalb der Europäischen Union rechtlich ermöglicht. Erkennen Sie Ihr Europa wieder?
In dem Punkt nicht zu 100%. Ich hätte das so nicht in die Wege leiten können, weil das eigentlich meiner Sicht der Dinge unglückliche Menschen betreffend absolut nicht entspricht. Ich habe allerdings Verständnis dafür, dass man in der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage weiterkommen musste.
Arbeitsminister, Finanzminister, Premierminister, Kommissionspräsident, wann wollen Sie in Ruhestand gehen? Jemals?
Ich wusste nicht, dass ich mit Ihnen verheiratet bin. Die Frage kenne ich von zu Hause, aber Ruhestand gibt es nur für die, die nie gearbeitet haben.
Die Langversion des Interviews von Tim Kuperl mit Jean-Claude Juncker finden Sie auf sound.orf.at oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir gehen weiter nach Russland. Die Terrorherrschaft Stalins forderte bis zu 22 Millionen Opfer. Doch unter Wladimir Putin scheint das vergessen. Stattdessen werden dem sowjetischen Diktator wieder Denkmäler errichtet. Die Erinnerung an die Opfer hält nicht der Staat hoch, sondern Aktivistinnen und Aktivisten. Sie bringen zum Beispiel in Moskau Tafeln an Häusern mit Namen und Daten von Menschen an, die ermordet wurden. Diesen Gedenktafeln und den Menschen, die nicht vergessen wollen, haben zwei russische Regisseure einen Film gewidmet. Christian Lieninger berichtet.
Pjotr Alexandrowitsch Seletsky, Jurist, geboren 1889, verhaftet am 11. Februar 1938, hingerichtet durch Erschießen am 1. Juli 1938. Grigori Wladimirovich Chodov, hingerichtet 1938. Pavel Dmitrievich Basukov, hingerichtet 1934. 1989 rehabilitiert.
Natalia, Aktivistin und zentrale Figur des Dokumentarfilms Karton, liest die Texte auf kleinen metallenen Gedenktafeln. Sie und andere Freiwillige haben solche Tafeln inzwischen an vielen Moskauer Häusern angebracht, an den letzten Wohnadressen von Menschen, die auf Befehl des sowjetischen Diktators Josef Stalin ermordet wurden. Mehr als 700.000 waren das allein in den späten 30er Jahren. Vor einer der Tafeln stehend, erklärt es Natalia ihrem kleinen Sohn.
Rehabilitiert. Was heißt das?
Das heißt, es wurde anerkannt, dass er unschuldig war.
Genau, sie haben ihn also einfach so erschossen.
Die Initiative, den Stalin-Opfern Gedenktafeln zu widmen, hat vor 13 Jahren der russische Journalist Sergei Pachomenko gestartet. In Russland waren die Tafeln aber von Anfang an umstritten. Doch gerade das hat das Interesse Jegor Isajews, des Regisseurs von Karton, geweckt, war doch in seinen Augen die Hinterfragung des staatlichen Terrors gegen die eigene Bevölkerung der entscheidende Wendepunkt in der jüngeren Geschichte seines Landes.
Russland ist ein sehr junges Land. Es wurde geboren aus der Kritik an der Stalin-Ära. Kritik daran, dass das menschliche Leben damals überhaupt nichts wert war. Und daher ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, darüber zu reden, wie der Staat damals mit dem Leben von Menschen umgegangen ist.
Im Film Karton geht es darum, dass dieses Erinnern nun plötzlich unterbunden wird. Seit 2 Jahren verschwinden mehr und mehr der kleinen Gedenktafeln von Moskauer Häusern. Natalia fertigt neue Tafeln an, aus Karton. Ersetzt mit ihnen die verschwundenen Metalltafeln und macht sich auf die Suche nach jenen, die die Metalltafeln abmontieren. Wer ist es, der das Erinnern verhindern will? Das Filmteam hat einen Verdacht. Konstantin Karjagin, verantwortlich für den Filmschnitt.
Viele, die das derzeitige Regime unterstützen, treten nun aus dem Schatten. Weil Gedenkschilder zu entfernen, ist jetzt eine sozial erwünschte, vom Staat gebilligte Tätigkeit. Du kannst das tun und weißt, dir wird nichts passieren.
Randalierer also, die mit der stillen Zustimmung der Politik handeln? Der Kreml propagiert nun einen ganz anderen Umgang mit der russischen Geschichte als in den 90er Jahren. Keine kritischen Fragen zu den dunklen Seiten, stattdessen eine Erzählung von Helden und Großtaten. Das neue Einheitsgeschichtslehrbuch für Schulen etwa würdigt Stalin als weisen und effektiven Führer. Und das Gulag-Museum in Moskau, das den Mord an Millionen unschuldiger Menschen dokumentiert hat, wurde geschlossen, durch ein Museum für Nazi-Verbrechen ersetzt. Das Verschwinden der Gedenktafeln passe zu diesem Muster, sagt Regisseur Isajew.
Die Machthaber beginnen, alle Erinnerungen auszulöschen, die im Widerspruch zu ihrer heutigen Politik stehen. Sie wollen eine Situation schaffen, in der sie ihre Macht ohne jegliche Einschränkungen ausüben können. Und tun daher alles, damit Kritik an so einem Vorgehen, auch wenn es Kritik nicht an heutigen, sondern an geschichtlichen Ereignissen ist, einfach verschwindet.
Zwar sind die Repressionen im heutigen Russland nicht mit jenen der Stalinzeit vergleichbar, trotzdem, es gibt wieder Zensur. Kritik am Krieg gegen die Ukraine ist verboten. Menschenrechtsgruppen zählen mehr als 2.100 politische Gefangene und über 4.700 noch laufende politische Strafprozesse.
In diesem Prozess des Abgleitens in den Totalitarismus ist eine sehr interessante Entwicklung an der Basis zu beobachten.
Da gibt es Aktivisten wie Natalia, die dagegen ankämpfen. Da gibt es Lob für ihr Engagement, aber auch Widerstand, den sie zum Beispiel erfährt, wenn sie die Bewohner und Bewohnerinnen von Häusern um die Erlaubnis zur Anbringung der Gedenktafeln fragt. In einem Hof entbrennt ein Streit. Ein Mann ist gegen die Tafeln.
Wir schüren bei unseren Kindern Hass gegen die Nachbarn, weil in diesem Haus haben sowohl Opfer als auch Täter gewohnt.
Vor einem anderen Haus werden die Aktivistinnen sogar mit Eiern beworfen. Doch viele sind auch über das Verschwinden der Tafeln entsetzt.
Sie wollen uns die Vergangenheit rauben.
Jede Erinnerung an einen Menschen verdient, verewigt zu werden.
Und ganz viele haben Angst.
Werde ich da nicht festgenommen, wenn ich etwas zu dem Projekt sage?
Konstantin Karjagin, der den Film geschnitten hat, sieht in ihm einen der seit Kriegsbeginn sehr selten gewordenen Einblicke in das Denken der Menschen in Russland.
Die Gesellschaft ist tief gespalten, was die Einstellung zum Erinnern und zu den jetzigen Ereignissen betrifft. Und die Angst ist sehr groß. Die Angst, irgendetwas laut zu sagen. Immer mehr Menschen denken sich, besser jetzt keine Wellen schlagen. Demgegenüber stehen aber Menschen wie Natalia, die neuen Helden der heutigen Zeit, meint Regisseur Isaev.
Nicht Helden in dem Sinn, dass sie unbedingt ein Ungeheuer töten müssen, sondern einfach Menschen, die sich aktiv engagieren, zum Beispiel für Umweltschutz, für Erinnerungskultur, für etwas, was heute noch erlaubt ist. Es sind nicht viele, aber sie führen ein Leben mit unglaublichem Risiko, einfach weil sie ihre Werte nicht dem anpassen wollen, was heute propagiert wird.
Solche Menschen stellt Isaev in den Mittelpunkt seiner Filme, wobei er, wie er erzählt, nicht alles aufgenommene Material verwenden kann. Manches muss er wegwerfen, um seine Helden vor Strafverfolgung zu schützen. Und manche Themen zu berühren, sei überhaupt nicht mehr möglich. Wie gefährlich ist seine Arbeit?
Wir zerbrechen uns darüber nicht allzu viel den Kopf, weil eigentlich kann man das Risiko nicht wirklich abschätzen.
Der Film Karton enthüllt am Schluss jedenfalls etwas, was die Staatsmacht vielleicht lieber geheim gehalten hätte. Nämlich, wie er die Gedenktafeln von einem Moskauer Haus entfernt hat, Filmkritiker Konstantin Karjagin.
Der Täter steht in direkter Verbindung zu den russischen Sicherheitskräften.
Die Machthaber drücken also nicht nur ein Auge zu, wenn jemand die Erinnerung an den sowjetischen Staatsterror verhindern will. Sie selbst sind es, die das Erinnern unterbinden.
Eine Reportage von Christian Lieninger. Nach Südosteuropa jetzt, genauer gesagt an die Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien. Am Grenzpunkt Kapitan Andrejewo werden besonders viele Lebensmittel in die EU importiert. Doch dabei soll es seit Jahren zu Problemen kommen. Gegen Schmiergeldzahlungen werden Lkw durchgewunken, die Mafia und korrupte Politiker profitieren davon. Ein Mann hat der grassierenden Korruption nun auf eigene Faust den Kampf angesagt, wie ARD-Korrespondent Oliver Schosch aus Bulgarien berichtet.
Der 39-jährige Veterinärmediziner Angel Mavrovski sorgt gerade in Bulgarien für einige Aufmerksamkeit. Er hat ausgepackt über die Machenschaften bei den Lebensmittelkontrollen am Grenzübergang Kapitan Andrejewo. Es begann im Jahr 2011, kurz nachdem die konservative GERB-Partei von Bojko Borissow die Macht übernommen hatte. Im Jahr 2011 wurde die bulgarische Grenze unter äußerst intransparenten Bedingungen an eine Privatfirma vermietet. Für 10 Jahre, für einen Spottpreis. Der Vertrag wurde dann um weitere 10 Jahre verlängert und gilt bis zum Jahr 2031. Für die Privatfirma unterschrieb damals unter anderem Razmik Chakarian. Er gilt als Schlüsselfigur der organisierten Kriminalität in Bulgarien. Die Mafia kontrollierte also fortan die Grenze. Sie bestimmt, welche LKWs untersucht werden und welche nicht. Die Tendenz ist seitdem, ziemlich wenig zu kontrollieren und dafür viel Geld zu kassieren, erzählt Georgi Vasilev. Er ist ein bulgarischer Paprikahändler. Ein großer Teil der LKWs kommt unkontrolliert über die bulgarische Grenze bei den Importeuren an. Händler aus der ganzen EU haben gemeldet, dass ihre LKWs mit Lebensmitteln aus der Türkei oder Syrien mit verschlossener Ladefläche in der EU angekommen sind. An der Ladefläche waren noch türkische Zollverschlüsse dran. Das heißt, die Ladefläche wurde von den bulgarischen Grenzkontrolleuren nicht geöffnet. Ich selbst habe 30 türkische Zollverschlüsse hier bei mir. Die habe ich von meinen LKWs abgemacht. Ich musste aber für alle meine LKWs Geld bezahlen, zwischen 350 und 700 Euro pro Fahrzeug. Und ich habe dann auch immer Dokumente bekommen, dass die Ladung an der bulgarischen Grenze im Labor kontrolliert wurde. Auf gefährliche Bakterien und Organismen, auf Schwermetalle und Pestizide. Doch nichts ist passiert. Die Dokumente sind gefälscht. Ungefähr ein Drittel meiner LKWs kommen unkontrolliert über die Grenze. Das Prinzip an der bulgarischen Grenze sieht so aus. Geldstempel, Geldstempel. Pro Tag passieren knapp 2000 LKWs den Grenzübergang Kapitan Andrejewo in Richtung Bulgarien. Das heißt, pro Tag könnten die Kontrollen rund 1 Million Euro einbringen. Ein lukratives Geschäft, das kurz auf der Kippe stand, als Ende 2021 Premierminister Kirill Petkov ins Amt kam mit seiner Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort. Angel Mavrovski, der Veterinärmediziner und Whistleblower, wurde damals Vizedirektor der neu besetzten Agentur für Lebensmittelsicherheit. Er wurde bei seinen Einsätzen an der Grenze bedroht. Das Auto, mit dem ich mit meinem Team unterwegs war, wurde auf der Autobahn abgedrängt. Ich wurde durch Telefonanrufe bedroht. Ich habe entsprechende Zettel am Fahrzeug gefunden. Die Regierung von Kirill Petkov wurde nach weniger als 8 Monaten im Amt gestürzt. Und die Mafia übernahm wieder die Kontrolle an der Grenze und Angel Mavrovsky verlor seinen Job als Lebensmittelkontrolleur. Als dann Jahre später, im Dezember 2025, die bulgarische Regierung zurücktrat nach Massenprotesten gegen Korruption, gab es für Angel Mavrovsky ein erneutes Comeback. Die Übergangsregierung von Interimspremier Andrei Gyurov setzte Mavrovsky wieder in der staatlichen Agentur für Lebensmittelsicherheit ein, dieses Mal als Direktor. Mavrovsky sollte eine Bestandsaufnahme machen über die Kontrollen an der bulgarischen Grenze. Er organisierte selbst ordentliche Kontrollen an der Grenze und im Landesinneren und beschlagnahmte nie dagewesene Rekordmengen an schädlichen Lebensmitteln. Innerhalb von 2 Monaten zog er mehr als 500 Tonnen Lebensmittel aus dem Verkehr und 1,3 Millionen Eier. Und dann erstellte Mavrovsky eine lange Liste mit Schwachstellen und Manipulationsmöglichkeiten bei den Grenzkontrollen. Wir haben an der Grenze begonnen, mit Mitarbeitern der Lebensmittelkontrolle zu sprechen. Und so haben wir erfahren, dass es verschiedene Arten der Manipulation gibt. Zum Beispiel waren die Computer, auf denen die Ergebnisse der kontrollierten Lebensmittel gespeichert sind, nicht gesichert. Das heißt, die Lebensmittelkontrollen konnten auch aus der Ferne manipuliert werden. Und uns wurde bestätigt, dass das auch passiert ist. Und dann gibt es noch den Austausch von Reagenzien im Labor. Und das Labor selbst hat keine personalisierte Zugangskontrolle und ist nicht kameraüberwacht. Manipulationen an der Grenze waren laut unseren Befragungen keine Einzelfälle, sondern gängige Praxis. In Bulgarien regiert seit gut 1,5 Monaten der neue Premier Rumen Radev, der ehemalige Staatspräsident, mit seiner Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien. Er hat versprochen, die Korruption in Bulgarien zu bekämpfen. Doch als seine Regierung die Arbeit aufnahm, wurde der Lebensmittelkontrolleur Angel Mavrovsky ziemlich schnell wieder aus seinem Amt entlassen. Der zuständige Agrarminister wurde Plamen Abrovsky, der viele Jahre im bulgarischen Parlament und auf verschiedenen Posten im Agrarministerium für das Thema Landwirtschaft und Lebensmittelkontrollen zuständig war. Agrarminister Abrovsky lädt die Presse Mitte Juni ein an den Grenzübergang Kapitan Andrejewo, um bei Lebensmittelkontrollen dabei zu sein und sich davon zu überzeugen, dass alles gut funktioniere. Die Ladefläche eines LKWs wird geöffnet, Tomaten werden in ein Kühlhaus gehoben und Proben werden ins Labor gebracht. Dort, so heißt es, gibt es mittlerweile neue Computer, die ordentlich geschützt seien. Als Außenstehender kann man sich darauf allerdings keinen Reim machen, ob die Kontrollen nun ordentlich ablaufen oder nicht. Beim Labor fällt auf, dass es weiterhin keinen geschützten Zugang gibt. An der Containeranlage gibt es nur ein einfaches Schloss und eine Klingel, die funktioniert. Und innen immer noch keine Kameras. Doch Agrarminister Abrovsky beteuert, dass der bulgarische Staat für die Sicherheit der Verbraucher in der Europäischen Union garantieren würde. Nur warum hat er dann Angel Mavrovsky suspendiert? Warum arbeitet man weiter mit den umstrittenen privaten Grenzkontrolleuren zusammen und lässt sie weiter die Be- und Entladung machen? Der Agrarminister erklärt: Es ist völlig normal, dass mit einer neuen Regierung auch ein neues Team kommt. Was die private Firma angeht, sie hat früher das Labor selbst betrieben, das macht jetzt die staatliche Lebensmittelkontrollbehörde. Und wir werden für eine Kameraüberwachung im Labor sorgen. Trotz aller Beteuerungen wirkt es so, als ob es bei den Grenzkontrollen so weitergeht wie in den letzten 15 Jahren. Offenbar profitieren immer noch zu viele Politiker vom Geschäft an der Grenze.
Oliver Schosch hat aus Bulgarien berichtet. Große Sportereignisse wie die Fußball-WM werfen immer auch Fragen nach Identität und Zugehörigkeit auf. Denn Spieler und Fans fühlen sich oft nicht nur einem einzigen Land zugehörig. So läuft fast jeder vierte Spieler bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft für ein Land auf, in dem er nicht geboren wurde. Viele Topspieler europäischer Nationalteams haben familiäre Wurzeln in mehreren Ländern. Die klassische Idee der Nationalmannschaft im internationalen Fußball wandelt sich zunehmend, wie Ronny Blaschke berichtet.
Michael Olise, der seit 2024 beim FC Bayern München unter Vertrag steht, gehört zu den besten Fußballern der Welt. Er spielt bei der WM für Frankreich, aber hätte sich auch für drei andere Nationalmannschaften entscheiden können. Olise ist in England aufgewachsen, sein Vater stammt aus Nigeria und seine Mutter hat neben der französischen auch die algerische Staatsbürgerschaft. Etliche WM-Spiele hätten ebenfalls für drei oder vier Teams auflaufen können. Mitunter wurden in einer Familie unterschiedliche Entscheidungen getroffen. So spielt Guéla Doué für die Elfenbeinküste, das Geburtsland seines Vaters, und sein jüngerer Bruder Desiré Doué läuft für Frankreich auf, das Herkunftsland der Mutter. Apropos Frankreich. Von den fast 1250 Fußballern, die bei dieser WM aktiv waren oder sind, haben 99 familiäre Wurzeln in Frankreich. 8% aller Spieler. Sylvain Kämpfen, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Fußballmagazins 12, hat zum Thema Migration recherchiert.
Ja, das Krasse ist ja, die haben 42 Akademien auf ziemlich hohem Niveau und es gibt insgesamt 1200 Franzosen, die im Ausland irgendwo in einem Profi- oder Halbprofitum Fußball spielen, was eine enorme Zahl ist.
Viele der 99 französischstämmigen Spieler bei dieser WM sind in den Ballungsgebieten von Paris und Marseille aufgewachsen, die stark von Diversität geprägt sind. Dort haben sie auf kleinen Plätzen das Fußballspielen erlernt und wurden später von Talentscouts an Profivereine vermittelt. Viele von ihnen hoffen auf eine Berufung in die Mannschaft des zweimaligen Weltmeisters Frankreich, sagt Sylvain Kämpfen.
Wenn es dort welche vielleicht knapp nicht schaffen, aber die werden dann trotzdem auch Profi, weil sie auf relativ hohem Niveau trainieren und eine Ausbildung bekommen. Und die haben dann halt vielleicht eine Staatsbürgerschaft oder zumindest einen Großvater aus einem afrikanischen Land und sind dann Kandidaten für diese Nationalmannschaften.
Fußball und Migration, kein neues Phänomen. Bereits bei der WM 1930 lief die Mannschaft der USA mit 5 Einwanderern aus Schottland auf und Frankreich setzte auf 2 Spieler algerischer Herkunft. Bei allen Weltmeisterschaften im 20. Jahrhundert waren jeweils zwischen 8% und 12% der Spieler nicht in dem Land aufgewachsen, das sie dann repräsentierten. Doch diese Zahl nahm im neuen Jahrtausend stark zu. 2009 machte sich der Fußballverband aus der ehemaligen französischen Kolonie Algerien bei der FIFA für eine Regeländerung stark. Seitdem können Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft auch nach dem 21. Lebensjahr noch einmal die Nationalmannschaft wechseln. 2020 kam es auf Initiative von Marokko, einer anderen früheren Kolonie Frankreichs, zu einer weiteren Reform. Seitdem können Spieler die Nationalmannschaft auch dann wechseln, wenn sie bis zu ihrem 21. Lebensjahr maximal 3 Spiele für eine andere Nation bestritten haben, sagt Sylvain Kämpfen und beobachtet einen Kulturwandel.
Vor kurzem hat der U17 Afrika Cup stattgefunden. Und wenn man da zum Beispiel die Mannschaft von Marokko anschaut, auch da ist mindestens die Hälfte der Spieler in Europa aufgewachsen.
Der Fußball ist mit der Kolonialgeschichte verknüpft. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rekrutierten Verbände aus Frankreich, England und Portugal talentierte und für sie günstige Spieler aus den besetzten Gebieten. Doch auch nach dem Ende des Kolonialismus bestehen Abhängigkeiten fort. Es sind bei dieser WM vor allem Mannschaften aus ehemaligen Kolonien, die mehrheitlich auf Spieler aus der europäischen Diaspora setzen. So haben Kap Verde, Haiti, Curaçao oder die Demokratische Republik Kongo weltweit Schlagzeilen geschrieben. Als die sympathischen Außenseiter, die das Establishment bei der WM aufmischen. Aber diese Methode überdeckt strukturelle Probleme, sagt die kenianische Autorin Stephen Day.
In vielen afrikanischen Ländern existiert kein professioneller Spielbetrieb. Es gibt kaum Jugendligen oder Trainerkurse. Selbst Spieler in der ersten Liga können damit nicht ihren Lebensunterhalt verdienen. Überall im Fußball werden fatale Anreize geschaffen.
But I'm saying the whole system has perverse incentives.
Fatale Anreize? Mit der Erweiterung der WM auf 48 Teams, darunter 10 aus Afrika, sind die Ambitionen auf dem afrikanischen Kontinent gewachsen. Mehr Talentscouts in der Diaspora, schnellere Eingliederungsverfahren. Denn eine WM-Teilnahme ist lukrativ. Prämien von der FIFA, weltweites Prestige, vielleicht sogar steigende Tourismuszahlen.
Die Leute, die im afrikanischen Fußball lange das Sagen hatten, waren Politiker. Und das ist oft noch heute so. Mit dem schnellen WM-Erfolg durch die Spieler in der Diaspora können sich Regierungen als erfolgreich präsentieren. Und sie haben einen Vorwand, um ein neues Stadion zu bauen, oft mit Krediten aus China. Aber auf der anderen Seite fehlt Geld für Krankenhäuser, Schulen und Straßen. Der Fußball steht für falsche Prioritäten.
Stephen Dye glaubt nicht, dass sich diese Entwicklung zurückdrehen lässt. Im Gegenteil, wahrscheinlich werden noch mehr afrikanische Fußballverbände die Diaspora in den Blick nehmen. Die Weltmeisterschaft mag inzwischen größer geworden sein, aber das Zentrum liegt weiterhin in Europa.
Ein Bericht von Ronny Blaschke. Das war das Europa-Journal für heute. Miriam Beller dankt fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend.